Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir fahren fort in der Schriftlesung aus 1. Samuel, Kapitel 17. Wir lesen ab Vers 32. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und dein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, da ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an, und er setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieße errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Shaaraim bis nach Gad und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, da sprach er zu Abner, dem Heerführer: Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Abner aber sprach: So wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. Und der König sprach: So erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und der Kopf des Philisters war in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm: Knabe, wessen Sohn bist du? David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemitas. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, David und Goliath. Das ist das Thema dieses Kapitels. Es ist wohl die vertrauteste Begebenheit aus dem Leben Davids. Und es ist sicher eine der bekanntesten Ereignisse aus dem gesamten Alten Testament. Diese Begebenheit, sie gehört zum eisernen Bestandteil von Kindergottesdiensten. Die Geschichte, wie der Hirtenjunge David mit einem Schleuderstein den Riesen Goliath tötete. Aber es kann sein, dass wenn wir diese bekannte Geschichte einmal im Zusammenhang lesen, bei uns zunächst eine ganz andere Frage aufkommt. Es ist die Frage nach der Beziehung von diesem Kapitel, Kapitel 17, zu dem vorherigen Kapitel. Ich weiß, es liegt nun schon einige Zeit zurück, dass wir uns unter das 16. Kapitel stellten. In dem Kapitel 16 ging es um die Salbung Davids zum König im Kreis seiner Brüder. Und ferner wird uns dann berichtet, wie Saul tatsächlich zum Hof Sauls kam, um dort vor dem König die Harfe zu spielen. Und dann lesen wir in Kapitel 16, Vers 21: So kam David zu Saul und diente ihm. Und er gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und wenn man diese Information liest und von da aus dann zu Kapitel 17 kommt, dann erscheint es uns möglicherweise merkwürdig, dass in diesem Kapitel für den König Saul, der David, ganz offensichtlich ein Unbekannter zu sein scheint. Ich war gerade, wenn wir hier an das Ende dieses Kapitels denken, als der Heerführer Abner fragt, wessen Sohn bist du? Das sind die letzten Verse dieses Kapitels. Und es hat den Anschein, als ob David in diesem Kapitel, hier in Kapitel 17, neu uns vorgestellt wird. Denken wir auch an Vers 12. Kapitel 17, Vers 12, wo wir lesen, David aber war der Sohn jenes Ephratitas aus Bethlehem, Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Nun, auch das wissen wir doch schon aus Kapitel 16. Warum? Warum wird uns hier David gewissermaßen neu oder nochmal vorgestellt? Nun, der Grund ist nicht der, wie die historisch-kritische Forschung meinte, sagen zu müssen, dass hier irgendwie zwei Quellen ineinander geschoben worden sind, dass hier gleichsam der Text zusammengestückelt ist. Nein, der Grund ist ein anderer. Hier in diesem Kapitel lernte der König Saul den David unter ganz anderen Umständen kennen. Und er blickt somit auf einen Unbekannten oder auf einen Halbbekannten, von dem er zunächst einmal wissen möchte. Achten wir genau auf die Formulierung der Frage, wessen Sohn bist du? Mit anderen Worten, den Saul ihn interessiert die Herkunft Davids. Und diese scheint eigentlich für das gesamte Verständnis dieses Kapitels nicht unwichtig zu sein. Anders gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir damit mit dieser Frage sehr nahe an das herangekommen sind, worum es in diesem Kapitel geht, was die Botschaft ist, die uns der Heilige Geist in diesem Kapitel mitteilen will. Ich komme am Ende der Wortverkündigung darauf zurück. Im Übrigen sind dann die in diesem langen Kapitel berichteten Ereignisse, ja, ich würde mal sagen, überbekannt. Und sie werden uns hier ja auch geradezu fesselnd geschildert. Es mag sein, dass wir eine biblische Geschichte nacherzählen. Im Kindergottesdienst müssen wir das sogar tun, denn die Kinder können ja noch nicht selbst lesen. Aber das Nacherzählen eines in der Bibel niedergeschriebenen Berichtes kann und darf niemals das eigentliche Ziel einer Predigt sein. Eine Geschichte nur einfach nacherzählen kann schon deswegen nicht das Ziel einer Predigt sein, weil auf diese Weise ja der Prediger den Eindruck erwecken könnte, er sei besser in der Lage, das in der Bibel Berichtete wiederzugeben, als es die Heilige Schrift selbst sagt. Nicht wir wären fähig, durch unser Nacherzählen die Heilige Schrift zu übertreffen. Aber das wäre ein gewaltiger Irrtum. Stattdessen aber kann und muss es darum gehen, zu verstehen, was uns da berichtet wird. Und auch zu verstehen, warum der Heilige Geist uns das eine berichtet und über vieles, was wir vielleicht auch noch gerne wüssten, eben schweigt und es uns nicht mitteilt. Am Anfang des Kapitels werden uns die beiden Heerlager geschildert. Einerseits das Heerlager der Philister und andererseits das der Israeliten. Es wird uns mitgeteilt, wo sie lagerten, auf zwei Hügeln und dazwischen war ein Tal. Aus dem Aufmarsch der Philister wird deutlich, dass die Macht, die Heeresmacht der Philister keineswegs gebrochen war. Im Gegenteil, sie erhob sich hier neu. Die Unbeschnittenen, sie versuchten erneut, das Volk Gottes zu unterwerfen. Und dann trat da einer auf, aus dem Lager der Philister, ein Vorkämpfer oder besser auch eine Art Zwischenkämpfer, und sein Name war Goliath aus Gath. So lesen wir in Vers 4. Dieser Mann, von ihm heißt es, dass er ein Mann war, der 6 Ellen und eine Spanne groß war, also ungefähr 3,50 Meter. Und dann stocken wir schon. Der Riese Goliath, das heißt ja ausdrücklich, dass er aus Gath kam. Und ja, wir kennen die Geschichte, aber mal ehrlich, wenn man das so hört als Erwachsener, nicht als Kind, und wir von einem so riesigen Mann lesen, kommt uns das nicht doch reichlich märchenhaft vor, erinnert vielleicht an Rübezahl oder sowas. Aber ich will hier darauf hinweisen, dass die Heilige Schrift auch an anderen Stellen von solchen Riesen spricht. Wir wollen das jetzt aus Zeitgründen nicht lesen, aber sie werden uns berichtet als Teil der Ureinwohner des Landes Kanaan. Als die Israeliten zum ersten Mal vor dem Land Kanaan standen, da berichteten die Kundschafter, als sie zurückkamen, Folgendes. Ich lese es mal in 4. Mose 13, Vers 27. Und die Kundschafter erzählten dem Mose und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Und dann etwas später in 4. Mose 13, Vers 33 wird es ausdrücklich gesagt. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Dann weiter. Im 5. Buch Mose in Kapitel 2 wird uns ebenfalls von diesen Riesen berichtet. Bitte lesen Sie einmal zu Hause das ganze Kapitel. Und dann weiter in 5. Mose Kapitel 3 wird uns Folgendes über den König von Bashan oder Basan berichtet. 5. Mose 3, Vers 11. Denn nur Og, der König von Bashan, war von dem Überrest der Riesen übrig geblieben. Und dann heißt es: Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett, ist es nicht in Rabba, der Stadt der Ammoniter. Es ist 9 Ellen lang und 4 Ellen breit, nach der Elle eines Mannes. Und dann kommt es zur Eroberung des Landes Israel unter Josua. Und da lesen wir in Josua Kapitel 11 in den Versen 21 bis 23 folgendes. Zitat. Und Josua kam zu jener Zeit, und er rottete die Enakiter aus, von dem Bergland, von Hebron, von Debir, von Adab, von dem ganzen Bergland Judas und dem ganzen Bergland Israels. Und Josua vollstreckte den Bann an ihnen samt ihren Städten. Und er ließ keinen Enakiter übrig bleiben im Land der Söhne Israels, außer in Gaza, in Gad und in Ashdod. Dort blieb ein Rest übrig. Und dieser Goliath, einer von den Söhnen Enaks, er kam eben aus Gad, einer der 5 Hauptstädte der Philister. Warum erzähle ich das? Warum sage ich das? Meine lieben Brüder und Schwestern, was uns hier berichtet wird, das ist nicht eine Märchenstunde, sondern solche Riesen gab es im 2. Jahrtausend vor Christi Geburt tatsächlich. Und auch noch zur Zeit Davids. Und übrigens inzwischen sind auch Ausgrabungen gemacht worden, wo solche riesigen Skelette gefunden worden sind. Und wenn Sie sich das einmal anschauen wollen, Sie können das im Internet finden, geben Sie mal ein unter YouTube Giants of the Old World. Da sind solche Ausgrabungen gemacht worden von solchen riesigen Männern. Die Heilige Schrift spricht darüber. Goliath, der Mann aus Gad, einer der Söhne Enaks, einer dieser übrig gebliebenen Ureinwohner Kanaans. Aber was jetzt auffällt hier in 1. Samuel 17 ist, dass Goliath sich selbst hier nicht als einer der Söhne Enaks bezeichnet, sondern er nennt sich, ich bin ein Philister. Vers 8. Eigentlich steht da sogar, ich bin der Philister. Bin ich nicht der Prototyp eines Philisters? Bin ich nicht der, an dem sich die gesamte Kultur und Zivilisation der Philister orientierte? Es ist nun schon einige Zeit her, dass wir einmal in einer Predigt einige Hinweise über die Kultur der Philister hörten. Nicht die Kultur der Philister, sie war auf Zeugung ausgerichtet. Und die Israeliten, sie bezeichneten die Philister als die Unbeschnittenen. Kommt auch recht häufig in diesem Kapitel vor. Das heißt, der Lebensstil der Philister war eine Demonstration ihres Unbeschnittenseins. Es war ein Zeugen außerhalb von Gott, ja ein Zeugen gegen Gott. Das Zeugen, das Kinder bekommen, es war gewissermaßen eine Aktion gegen den Himmel. Es war die Weisheit, wer Kinder hat und wer viele Kinder hat, der hat auch die Zukunft. Mit schlussendlichem Resultat, wir vertrauen auf uns selbst, wir kriegen unsere Zukunft selbst hin. Und in eine solche Kultur passte natürlich ein Mann, der wie so eine Art Turm von Babel erschien, dieser Riese Goliath. Ein Stück aufgemotzter Unbeschnittenheit. Bei den Philistern war er offensichtlich ein Star und er erfüllte sie mit Stolz. 3,5 Meter Länge, das war das Ideal. Nicht auf uns würde so jemand vielleicht nicht einen so großen Eindruck machen. Für uns wäre ein so riesiger Mensch eher etwas Trauriges, vielleicht eine Zirkusattraktion. Wir würden es als Behinderung wahrnehmen. Nicht warum? Weil wir heute alles, was irgendwie aus dem Rahmen fällt, als eben nicht normal ansehen. Aber hier in der Kultur der Philister verhielt es sich anders. Goliath, er verkörperte den Traum eines jeden Philisterkindes, wie vielleicht heute ein Kind davon träumt, Fußballstar zu sein. Und weiter müssen wir bei Goliath uns klar machen, dass wir hier in einer Zeit leben des Übergangs von der Bronzezeit zur Eisenzeit. Und ein Großteil der Überlegenheit der Philister bestand darin, dass sie bereits über Eisenwerkzeuge verfügten, was die Israeliten noch nicht oder kaum hatten. Gar Goliath, er war mit dem neuesten Waffenarsenal hochgerüstet. Und er trat nun vor die Schlachtreihen der Philister als ihr Vorkämpfer und verspottete die Schlachtreihen des Gottes Israel. Zu diesen Schlachtreihen gehörten auch die drei ältesten Söhne Israels, Isais, Eliab, Aminadab und Schammah. Und eines Tages beauftragte nun der Vater Isai den David, diesen ältesten Söhnen Verpflegung zu bringen. Und was wir dann auf eindrucksvolle Weise erleben, das ist der Glaubensmut Davids. Und wenn das so formuliert wird, dann kann uns das ja zunächst einmal stören. Glauben, Glaubensmut und das im Blick auf jemanden, der kämpft. Nicht, wenn wir an Kämpfen denken, naja, dann ist das etwas Menschliches. Aber wir sollten aufpassen, dass wir hier nicht sehr schnell in die Denkweisen hineinkommen des Eliab, der dann David mit Schmutz, mit verbalem Schmutz bewarf, Verdächtigungen aufbringt. Ich lese nochmal Vers 28. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit, dein Größenwahn, die Bosheit deines Herzens, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Mit anderen Worten, aus der Perspektive des Eliab war David abenteuerlustig, streitlüstern, ehrsüchtig. David, das ist dein Charakter, haben wir schon immer gewusst. Du willst die Action erleben, sonst ist dir nicht wohl, sonst fehlt dir wohl etwas, oder? Aber das, was Eliab hier über David sagt, das sagt eigentlich nicht so viel über David aus, sondern dieser Ausfall gegen David offenbart eher das böse, ungläubige Herz Eliabs. Das, was Eliab hier anmerkte, zeigt, dass dieser Eliab sehr treffend wahrgenommen hatte, dass sein Bruder David dem König Saul und den israelitischen Soldaten ihre Feigheit, ihre Trägheit gegenüber den Philistern übel nahm. Und das ärgerte diesen Eliab. Und deswegen legte er es auf Konfrontation mit seinem Bruder an. Und mal ehrlich, wie geht das am besten im Volk Gottes, als dass man seinem Gegner boshaft eben fleischliche Motive unterstellt? Davids Antwort entwaffnete, entlarvte seinen Bruder. Und David? Er geht gegenüber seinem Bruder nicht in Konfrontation, sondern stellt eine Frage, was habe ich denn jetzt wieder getan? Wieso diese deine Reaktion, Eliab? David sieht die Verdächtigungen Eliabs, ich kann sie gar nicht widerlegen, wie soll ich denn das machen? Ich stehe da ziemlich hilflos da, wie soll ich das anstellen? Und dann wendet sich David an andere Menschen. Er wiederholt seine Frage, habt ihr auch was gegen mich? Und das Volk, das antwortete ihm in der gleichen Weise. Meine Brüder und meine Schwestern, das haut doch erst einmal rein, oder? Das kann doch jemanden mürbe machen. Alle misstrauen dem David. Alle unterstellen ihm ehrsüchtige, egoistische Motive. Alle haben ihre vorgefassten Meinungen über ihn und ihre dementsprechenden Urteile und Verurteilungen. Ich kann mir gut vorstellen, steht nicht da, aber es liegt meines Erachtens nahe, dass David in diesem Augenblick dachte, Mensch, bin ich nicht wirklich übergeschnappt? Sollte ich der Einzige sein, der hier sieht, was abgeht? Übrigens, ich behaupte einmal, das verhält sich mit einer Glaubenshaltung, mit einer Glaubenstat immer so. Es wird in einem solchen Fall immer Menschen geben, die darüber abschätzig urteilen und sich darüber erregen. Immer. Und der Grund dafür liegt daran, dass Glaube wohl immer etwas Verurteilendes im Blick auf den Unglauben hat, im Blick auf den Kleinglauben. Ungläubige, sie fühlen sich schuldig durch den Glauben des Glaubenden. Und dagegen verbarrikadiert man sich. Dagegen macht man zu. Dagegen leistet man Widerstand. Und dann steht der Glaubende zunächst einmal ziemlich machtlos da. Denn vom ersten Anschein an spricht ja sehr viel dafür, dass die Verdächtigungen gegen David zu Recht sind. Nicht wahr? Da kommt so ein junger, unerfahrener Spund und will uns erfahrenen Kriegsleuten erzählen, was hier zu tun ist. Was fällt diesem Draufgänger, diesem Halotri denn eigentlich ein? Wie soll man auch dem Unglauben die Reinheit der eigenen Motive beweisen? Die Worte Eliabs, sie machen deutlich, zu was für einer Kritik, zu was für einem Feld, Wald und Wiesen psychologisieren die Glaubenstat Davids Anlass gibt. Und das wird jeden treffen, der in der Nachfolge des Herrn sich nicht durch die Umstände beeindrucken lässt, sondern im Glauben auf den Herrn blickt und im Gehorsam ihm gegenüber handelt. Lasst uns hier lernen von David. Lassen wir uns nicht durch irgendwelche Unterstellungen verunsichern. David, er hat sich hier, Gott sei Dank, durch seinen Bruder Eliab nicht entmutigen lassen. Darf ich vielleicht hier noch einmal einen Schritt weitergehen und feststellen, diese Wut Eliabs, sie beweist eigentlich die Echtheit des Glaubens Davids. Der Apostel Paulus schreibt einmal an Timotheus in seinem letzten Brief, 2. Timotheus 3, Vers 11, wir gehen durch viele Trübsale in das Reich Gottes ein. Und unmittelbar vorher sprach er von den Verfolgungen, die er zu erleiden hatte in Antiochien, Ikonium und Lystra. Na gut, sagen wir, das sind die bösen Heiden. Kann man nichts anderes erwarten. Aber unmittelbar danach spricht Paulus über böse Menschen und Betrüger, offensichtlich in der Gemeinde. Und er sagt über sie, dass sie es schlimmer treiben. Schlimmer als was? Nun, schlimmer als die Nichtchristen. 2. Timotheus 3, Vers 13. Sie verführen und sie werden verführt. Echter Glaube muss durch ein Sperrfeuer von verletzenden, entwürdigenden und demütigenden Verdächtigungen hindurch. Und da musste David erst durch, bevor es zum Kampf gegen Goliath kam. Eliab, er machte offenbar, was in seinem eigenen Herzen los war. Und David, er gab, Gott sei Dank, nicht klein bei. Und seine Antwort, das fällt auf, ist nicht aggressiv, sondern sehr friedlich. Was habe ich denn jetzt getan? Es war doch nur ein Wort. Merken wir etwas? In diesem Kapitel geht es keineswegs nur um die Auseinandersetzung zwischen David und Goliath, sondern auch um die Auseinandersetzung zwischen David und Eliab. Und wir werden noch sehen, es geht auch um die Auseinandersetzung zwischen David und Saul. Was heißt das jetzt für uns? Ich sage noch einmal, für uns liegt die Versuchung anders. Große Menschen, Riesen, das beeindruckt uns wohl nicht so sehr. Davon sind wir nicht gefesselt, bestenfalls eine Zirkusattraktion oder geeignet als Basketballspieler oder sonst was. Wie gesagt, wir leben in einer anderen Kultur. Diese Kultur ist durch andere geistige Mächte bestimmt. Technik, Intellektualität, Wissenschaftlichkeit, die Wissenschaft hat festgestellt. Und wenn dann diese geistlich Unbeschnittenen Gott und das Volk Gottes anfangen zu verhöhnen, die Offenbarung und sein wahrhaftiges Wort mit Spott überziehen und in diese Haltung gegen uns auftreten, dann ist auch in der Gemeinde heute nicht selten Schrecken, Panik, Angst, Beklommenheit, wie einst hier vor Goliath. Wenn jemand auftritt mit dem Anspruch, die Wissenschaft hat festgestellt, dann sinkt man gleichsam schon in die Knie. Wo ist dann, auch bei uns, ein solcher David, der diese bannvolle Furcht zerbricht, indem er die ernüchternde Frage stellt, Vers 26, wer ist doch dieser Philister, dieser Unbeschnittene, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Haben wir solche Frager noch in der Gemeinde Gottes, die sich nicht einschüchtern lassen? Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Bevor wir uns hier an dem Kampf Davids gegen Goliath erfreuen, lassen Sie uns erst einmal die Furcht Sauls und seiner Krieger verstehen, indem wir das, was dort geschah, in unsere Kultur, in unsere heutige Zeit übertragen. Und dann fangen wir an, den Glaubensmut Davids dankend anzunehmen. Denn wir können davon lernen. David, der Gesalbte, der Vorläufer von Jesus Christus, er richtet sich völlig aus auf den Herrn. Er analysiert aus diesem Blickwinkel diesen Goliath, diesen Unbeschnittenen und stutzt ihn von daher, aus dieser Perspektive, auf die richtigen Proportionen zurück. Und bitte übersehen wir nicht, diese Begebenheit, sie gehört zu den Anfängen Davids. Auf diese Weise wird er uns vorgestellt. Da blicken wir hinein in das Herz Davids. David und Eliab, das war die erste Auseinandersetzung, die David hier in diesem Kapitel zu bestehen hatte. Die beiden Brüder, sie repräsentieren innerhalb der Gemeinschaft des Volkes Gottes den Gegensatz zwischen einerseits demjenigen, der nach oben gerichtet ist, auf die Ehre, auf das Reich Gottes, auf die Ziele des lebendigen Gottes, und andererseits demjenigen, der zwar auch zum Volk Gottes gehört, aber dabei auch immer sehr irdische, sehr weltliche, sehr eigene Interessen im Auge hat. Paulus muss einmal unter Tränen in Philipper 3 sagen, dass es auch Christen gibt, die auf das Irdische sinnen. die sich lieber nicht zu weit aus dem Fenster hängen und die gerade deswegen bei anderen, in diesem Fall bei Paulus, auch nur irdische Motive erkennen können. Und so auch hier. Dann kann man bei David nur feststellen, seine Streitlust, seine Abenteuerlust, vielleicht auch seine Ausrichtung auf sich selbst, der will sich mal in den Mittelpunkt stellen. Aber dann kommt die zweite Auseinandersetzung. Und das ist dann die Auseinandersetzung zwischen David und Goliath. Goliath, der Schmäher, der Lästerer, der Widersacher gegen das Volk Gottes. Übrigens sind solche Stellvertreterkriege bekannt aus der Antike, etwa auch aus der römischen Geschichte, aus der griechischen Geschichte. Livius selbst berichtet einmal darüber, ein römischer Geschichtsschreiber. Und wie Goliath hier auftritt, das ist ja nun unzweifelhaft sehr beeindruckend. Und genauso war es ja auch gewollt, gedacht, nicht? Dann hat er auch noch zwei Wurfwaffen, eine Lanze und einen Wurfspieß und dazu noch ein Schwert. Er musste also die Hände ziemlich voll gehabt haben. Davor ging noch ein Schildträger, aber der hatte schon an dem Schild genug zu tragen. Nicht dieses Schwert macht eigentlich einen überflüssigen Eindruck, aber so ganz überflüssig war es dann wohl doch nicht, denn David hieb dem Goliath später damit den Kopf ab. Im Vergleich dazu war der David nur recht leicht bewaffnet, aber dafür außerordentlich zweckmäßig. In der Waffenrüstung von Saul konnte David nicht laufen. Und jeder, der diese Bemerkung aufmerksam liest, der wird natürlich über die Symbolik, die dahinter steckt, nicht hinweglassen. Ach, das also ist wichtig, dass wir das im Auge behalten. Nicht mit dem Panzer Sauls kämpfen. Der gesalbte David, der ganz offensichtlich nicht in die Rüstung Sauls passt. Andererseits aber sollten wir aus David auch nicht einen unbewaffneten Romantiker machen, so als ob er dem Goliath hier unbeschwert, waffenlos entgegentrat. Nein, die Schleuder, sie war tatsächlich zu jener Zeit eine anerkannte Kriegswaffe. Wir wissen das aus dem Buch der Richter. Achten wir nochmal auf Vers 50, da kommt das sehr gut zum Ausdruck. So überwand, heißt es dort, David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er schlug den Philister und tötete ihn. Und er hatte kein Schwert in seiner Hand. Aber David war nicht naiv. Er hatte eine Bewaffnung. Aber diese Bewaffnung, sie ließ viel Raum für die Hilfe Gottes. Der Gegensatz zwischen David und Goliath, er bringt den Gegensatz zwischen diesen beiden Heerlagern zum Ausdruck. Er zeigt den Gegensatz zwischen zwei total entgegengesetzten Lebensrichtungen. Einmal das Gottfeindliche, das offen gegen Gott gerichtete und andererseits das auf Gott ausgerichtete. Einerseits der Hochmut, der Übermut menschlichen Größenwahns. Andererseits der, der auf Gott hofft, mit ihm rechnet und der deswegen vom Feuer des heiligen Zorns über die Feinde Gottes erfüllt ist. Oh ja, so etwas gibt es. Ob wir solche Erregungen überhaupt heute noch kennen in unserer lauwarmen Zeit? Und dann kommen David und Goliath aufeinander. Diese gegenseitige Annäherung, sie wird sehr anschaulich geschildert. David hatte sich 5 Steine aus dem Bach gesucht, er näherte sich dem Philister und Goliath näherte sich ihm. Und als Goliath diesen David dann genauer in den Blick nahm, da konnte er ihn nur verachten. Er blickte nie meinen Jüngling, also keinen Kriegsmann. Und Goliath, er begann zu fluchen. Und damit wird das Innerste, tritt voll und ganz heraus. Der Gegensatz zwischen einerseits dem lebendigen Gott und seinem Volk und andererseits der götzendienerischen Volk, Welt. Und beide wissen um diesen Gegensatz. Goliath, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Und David, der sagt, ich komme zu dir im Namen Gottes. Er wird euch in unsere Hand geben. Dem David, der ist der Name des Herrn, der Inbegriff der gesamten Offenbarung Gottes. Dadurch hatte sich Gott seinem Volk zu erkennen gegeben. David, der spricht hier in Siegesgewissheit, in der Gewissheit des Sieges, des Glaubens. Und das erfüllt sich dann auch. Goliath, er liegt auf dem Boden. Ja, und dann kommt tatsächlich noch eine Auseinandersetzung. Es ist die nun beginnende Auseinandersetzung von David mit Saul. Und wir sollten das nicht überlesen. Und in diesem Zusammenhang kommen wir auf die uns bereits am Anfang der Predigt aufgefallene Frage Sauls an Abner. Wessen Sohn ist dieser junge Mann? Und die Antwort Abners, so wahr du lebst, du König, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. In der Auseinandersetzung mit Goliath hatte sich David als Gottes Gesalbter erwiesen und sich damit anstelle von Saul profiliert. Und David gerät damit hier in eine Position gegen Saul und seine Knechte. Er unterscheidet sich von der Trägheit und von der Glaubensarmut dieser Leute. Aber fragen wir mal, woher kommt eigentlich diese lähmende Angst Sauls? Wir haben ihn doch bisher als einen mutigen Mann kennengelernt. Ja, das stimmt. Aber hier ist Saul, auch der Gesalbte des Herrn, in den Würgegriff eines Riesen geraten. Erinnern wir uns, Saul, er war größer als das Volk. Einen Kopf größer als das Volk. Und wegen dieser Eigenschaft war er zu einem menschlichen Messias-Ideal geworden. Und Saul begann dann mit den Möglichkeiten, die ihm da geboten wurden, zu spielen. Seine Kraft in seiner eigenen Fähigkeit zu suchen, in seinem eigenen Fleisch. Und aus dieser Perspektive wird es nur allzu naheliegend, dass Saul und ganz Israel nun angesichts von Goliath in einen Angstzustand hineingeraten waren. Denn mit Goliath betrat ein noch größerer die Bühne der Geschichte. In Goliath kam ein Stück Fleischlichkeit auf, und zwar ein Stück Fleischlichkeit, an das Saul nun nicht herankam. Und aus dieser Perspektive erkennen wir, es ist Gott der Herr, vergiss das nie, der die Figur von Goliath gebraucht, um damit den fleischlichen Messianismus von Saul und seinen Knechten zu demaskieren. Im Grunde beginnt damit bereits hier, im Kampf gegen Goliath, die Auseinandersetzung zwischen Saul und David. Saul, er war mit seinem messianischen, fleischlichen Königsbegriff in den Griff des Riesenhaften geraten. Und nun bekam er den Riesen selbst aufs Dach. Und dann ist von seinem persönlichen Mut nichts mehr übrig. Saul, der zu einem weltlich denkenden Messias geworden war. Er bekam hier die Welt noch machtvoller, als er selbst war über sich. Und übrigens, meine Brüder und meine Schwestern, das ist immer so. Wenn die Gemeinde Gottes weltlich wird, ist die Welt selbst mächtiger als die verweltlichte Kirche, als die verweltlichte Gemeinde. Anders formuliert, die Gemeinde Gottes, sie steht zur Welt wie Saul zu Goliath, jedenfalls eine verweltlichte Gemeinde, eine verweltlichte Kirche. Ich bitte hier nicht missverstanden zu werden. An sich war Sauls Länge natürlich ein normales, ein neutrales Faktum. Es war etwas, das weder für ihn noch gegen ihn sprach. Er konnte ja nichts dafür, dass er so groß geworden war. Aber die Heilige Schrift geht mit dieser Größe symbolhaft um. Seine große Länge wurde stets mehr ein Bild seiner inneren Haltung der Selbsterhebung ohne und außerhalb von Gott und ja damit gegen Gott zu handeln. Und hier schlägt Gott gewissermaßen den Saul, indem er ihm den Goliath vorführt. Ich weise Sie in diesem Zusammenhang auf noch etwas. In der Nacht, in der Saul Jahre später zu der Hexe, zu der Okkultistin von Endor geht und ihm dort in der Vision ein Samuel erschien, wir kommen darauf noch, da heißt es, Saul fiel der Länge nach auf den Boden. Es ist meines Erachtens kein Zufall, dass wir dasselbe hier von Goliath lesen. Goliath fiel auf sein Angesicht zur Erde. Dass Saul auch einmal der Länge nach auf den Boden fallen wird, das beginnt hier, im Fallen Goliaths. Wie ist dieser Messias Saul inzwischen in den Griff des Riesenhaften gefallen? Und der einst so Furchtlose, er war angesichts dieses Riesen voller Angst. Goliath, er zog Saul mit sich in seinen Fall hinein. Und die figurale Verwandtschaft zwischen Goliath und Saul wird auch noch deutlich aus einem anderen Detail. Von Goliath wird berichtet, dass er eine Lanze, ein Speer hatte und ein Schwert. Das gleiche lesen wir später immer wieder in den nächsten Kapiteln, auch von Saul. Und so ist diese Begebenheit, die wir unter der Überschrift kennen, David und Goliath, eben nicht nur eine Geschichte, in der David emporkommt, sondern sie ist auch eine Geschichte, in der Saul beschämt wird und in der Saul weiter fällt. Saul, so wie Goliath fiel, so wirst du einmal selbst der Länge nach hinfallen. Aber Saul, er will nicht in diesen Spiegel hineinblicken. Er hält sich weiter fest an seiner Größe. Wir hatten schon kurz vorher erwähnt, dass der gesalbte David nicht in die Rüstung Sauls hineinpasste. Warum denn nicht? Zutiefst deswegen nicht, weil Davids Geisteshaltung eine andere war als die von Saul. Und diese Geisteshaltung kommt hier am Schluss dieses Kapitels zum Ausdruck. Indem Saul die Frage stellt, wessen Sohn ist dieser Mann, will Saul den David nach dem Fleisch kennen. Er sucht Davids Glaubensmut in dessen Erbanlagen, in dessen Genen. Der ist halt so veranlagt, das muss er vom Vater haben. Saul will David nach dem Fleisch kennen. Wessen Sohn ist doch dieser Jüngling? Er will David aus dessen menschlicher Herkunft erklären. um auf diese Weise den David zu erfassen in seinen eigenen Kategorien. Da kannte er sich nämlich aus. Was wäre, wenn Saul hier aufgewacht wäre und gesagt hätte, ich kann von diesem jungen Mann lernen. Dieser Mann vertraut ja ganz und gar auf Gott, seinen Herrn. Aber Saul, er will den David nach dem Fleisch kennen. Und David kann Saul dann auch keine befriedigende Antwort geben. Wessen Sohn bist du? Der Sohn deines Knechtes Isais, des Bethlehemitas. So antwortet David. Saul erfasste, dass David einem solchen Riesen gewachsen war, weil er anders gegen ihn auftrat als er selbst. Das sah er mit seinen Augen. Aber er sah nicht, oder soll ich deutlicher sagen, er wollte es nicht sehen, dass David dem Goliath entgegentrat, im Namen des Herrn der Heerscharen. Saul dachte, David, der muss von hohem Hause kommen. Wenn er den Riesen zum Fall bringt, dann ja, muss er die geeigneten Gene haben. Wessen ist wohl dieser David? Davids Antwort darauf, sie war kurz, aber sie war korrekt. Ich bin der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemitas. Und vor allem dieses Wort, dein Knecht, weist genau in die entgegengesetzte Richtung, in der Saul dachte. Auch unser Herr Jesus Christus ist keine überragendere Stufe von Goliath. Er ist nicht eine Art Zwischenwesen von Gott und Mensch. Vielmehr ist er der Mittler, der Mensch Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Isais, geboren aus einer Frau, Mensch in der Erniedrigung, in der Knechtsgestalt. Aber mit diesem Sohn Davids war Gott. Gott war mit ihm. Er war so mit ihm, wie er mit keinem anderen Menschen war. Und daher ist unser Herr, ist unser Heiland allen Riesen, allen Mächten gewachsen. Jesus Christus, er ist nicht ein Messias im Griff, im Würgegriff des Riesenhaften, sondern er ist ein Messias, der das Gottvertrauen sehr konkret, sehr praktisch verwirklicht hat. David, er besiegte den Philister mit einer Schleuder und mit einem Kieselstein. Christus, er erschlug das Philisterhafte in uns, auch nicht mit einem Schwert, sondern am Kreuz. Amen.